Amen.
Nach vorne und nach hinten, voraus und zurück, das ist so die Blickrichtung im Advent, an den Sonntagen bis Weihnachten. Die Adventskränze mit den vier Kerzen, die Adventskalender, die helfen bei dem Blick zurück, bis es dann Weihnachten endlich soweit ist und wir feiern, dass Gott in diese Welt hineinkam, als kleines Kind, geboren im Stall von Bethlehem. Aber wir schauen nicht nur zurück, wir schauen auch nach vorne. Auf das zweite Kommen von Jesus, das erste Kommen damals in Bethlehem, die Ankunft, und das zweite Kommen, die Wiederkunft. Das erste Mal ganz ärmlich, verletzlich, hilflos, neugeborener Säugling, angewiesen darauf, dass Menschen dort sind, die sich um ihn kümmern. Und in der Wiederkunft dann ganz anders, in Majestät, mit Autorität, mit höchster Autorität, der größte, höchste, oberste Herrscher der Welt. Der kommt, um rechtmäßig die Herrschaft auch über diese Welt zu übernehmen. Einer der Momente, wo Jesus seinen Jüngern das damals erklärt hat und wo darüber gesprochen wurde, da möchte ich uns mit dem Predigttext für heute mit reinnehmen. Wer mag, kann es hier auf der Folie mitlesen. Matthäus Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn der Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Für die meisten von uns beklemmende Gefühle, die verbunden sind mit den Aussagen dessen, was in der Endzeit passieren wird. Während es in früheren Generationen die christlichen Prediger waren, die vom Ende der Welt gesprochen haben und die davor warnten, sind es in unseren Tagen eher die Esoteriker oder die Klimaforscher, die vom Ende der Welt reden. Die Kirchen sind auffällig schweigsam. Das ist besonders auffällig, weil in der Liturgie regelmäßig vom Wiederkommen Jesu die Rede ist. So heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das sagt man so, aber was macht's? Was macht's mit einem? Wirklich unruhig werden wir bei ganz anderen Meldungen. Unruhig werden wir, wenn wir von den schrecklichen Erdbeben hören, wie Mitte Oktober in Italien, Mittelitalien, wo einige Dörfer vollkommen zerstört wurden. Oder kurz vorher ein Wirbelsturm, Matthew, der auf Haiti 90% der Behausungen zerstört hat. Ähnliche Situation wie gar nicht so lange her, 2010 mit dem Erdbeben dort. Wieder hunderte Tote, wieder zerstörte Häuser, wieder stehen die Haitianer vor dem Nichts. Die Forscher sprechen von der Erderwärmung und den Folgen des Klimawandels, sprechen von Stürmen mit bis zu 300 Stundenkilometern, die alles wegfegen, was sich in den Weg stellt. Die Bilder vom Schmelzen des Eises und von dort, wo vorher noch ewiges Eis war, in den Gletschern und jetzt aber Erde, Geröll und Gestein zu sehen ist, die sind es, die Angst machen. Das sind die Weltuntergangsszenarien, vor denen nicht nur kleine Kinder Furcht bekommen, sondern auch denkende Erwachsene. Banken, Euro-Krise, die politische Bühne, das kommt alles dazu. Machthaber wie Erdogan, Putin und jetzt der designierte US-Präsident Trump. Das Erstarken des rechten Gedankenguts, Nationalismus, auch in Staaten der Europäischen Union, die Briten, die es vorgemacht haben, sich zurückzuziehen und zu meinen, wer in die kleine eigene Welt einkehrt, dass er die großen Probleme dieser Welt lösen könnte. Als ob es möglich wäre, die Uhr zurückzudrehen. Bei diesen Szenarien laufen nicht nur Apokalyptikern Schauer über den Rücken. Daneben gibt's eine ganz kleine Gruppe, das sind wirklich nicht viele, aber die sagen, mit dieser Welt wird's nicht schlechter, mit dieser Welt wird's besser werden. Das sind Wissenschaftler, wie zum Beispiel der US-Amerikaner Kaku, der in seinem Buch Die Physik der Zukunft davon redet, dass Optimismus angesagt ist. Und er glaubt fest daran, dass wir in 100 Jahren viel besser leben als heute, aufgrund der technischen Entwicklung. Und er erklärt das an verschiedenen Beispielen. Eines ist es, dass der Alterungsprozess aufgehoben werden kann, dass defekte Gene schneller repariert werden und dass das Leben der Zellen verlängert wird. Seine Vorstellung der Zukunft ist die, dass man morgens ins Bad geht und schon beim Zähneputzen der menschliche Körper gescannt wird durch einen Hightech-Badezimmerspiegel und dass du nach der Morgentoilette detaillierte Informationen über deinen Gesundheitszustand an die Hand bekommst. Das wird natürlich sofort in eine Zentrale weitergegeben, wo aus deinen eigenen Zellen bereits die gesunden Organe dann bestellt werden, die dann ersetzt sind. Utopie. Denken wir daran, wie verrückt das vor ein paar wenigen Jahren noch war. Da dachte man, die Szenen in Raumschiff Enterprise und anderen Science-Fiction-Filmen gäbe es nicht und würde es nicht geben. Kaum irgendwo läuft die Entwicklung rasanter als in der Computertechnologie. Die Rechenleistung, die verdoppelt sich alle 18 Monate. Und wer heute ein Smartphone, also ein mobiles Telefon in der Hand hat, verfügt damit über mehr Rechenleistung, als sie der NASA bei der ersten Mondlandung 1969 zur Verfügung stand. Technik entwickelt sich, aber ändert Technik auch das Herz der Menschen? Man fragt sich ja, wer hat denn nun recht? Die, die sagen, es wird alles immer schlimmer und die Welt geht unter, oder die, die sagen, es wird alles immer besser und wir entwickeln uns weiter? Und wie verhält es sich dazwischen mit den biblischen Aussagen, mit dem, was Jesus über die Wiederkunft sagt und von dem, was das mit der Welt macht? Das Erste, was auffällt, uns vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt, aber was wirklich auffällig in dieser Szene in Jerusalem ist, und da sollten wir noch mal ganz genau hingucken, ist der Platz, den Jesus hier mit seinen Jüngern einnimmt. Die Jünger sind ja begeistert von dem Ort. sind begeisterter als mancher Tourist heute, der die größte Sehenswürdigkeit anschaut. Sie stehen an einem Ort der Schönheit. Sie werden innerlich tief berührt durch das, was sie da am Tempel sehen. Ähnlich wie der ein oder andere, der ein Gemälde anschaut, das ihn tief berührt, oder der ein Musikstück hört, das ihn tief berührt, oder vor einem architektonischen Meisterwerk steht, das über sich selber hinausweist und wir auf einmal mit Dingen in uns in Berührung kommen. Der Anblick des Tempels muss atemberaubend gewesen sein. Herodes der Große hatte diesen Neubau in Auftrag gegeben. 80 Jahre wurde daran gebaut, bis im Jahr 64 nach Christus dann endlich dieses Prachtgebäude fertig war. Und die Autoren der damaligen Zeit, die bezeichneten den Tempel als das schönste und prächtigste Gebäude des ganzen Orients und erzählen davon, dass die Steine je nach Sonneneinstrahlung in unterschiedlichen Farben geleuchtet haben, dass das goldene Dach geblendet hat in seiner Schönheit. Und heute steht von dem ganzen Prachtbau nur noch eine Stützmauer, die man als Klagemauer bezeichnet. Tempel. Der Tempel war nicht nur ein großartiges Gebäude, der Tempel war für das Volk Gottes seit Generationen auch der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Gottes Wohnort, da wo Gott gegenwärtig war, wo das geistliche Leben eines ganzen Volkes pulsierte. Da ging man seit Generationen hin und man wusste sich in einer Reihe mit dem Vater, Großvater, Urgroßvater, Ur und so weiter, Vater, weil alle dorthin gingen, in dieser wunderbaren Reihe stand man. Der Tempel, das war der Ort der Beständigkeit in einer sich verändernden Welt. Der Tempel hatte schon so vieles überdauert. Der Tempel gab Sicherheit und Orientierung. Der Tempel, das war sowas wie die Oase in unruhigen Zeiten. Die Jünger sind fasziniert. Das gefällt ihnen, was sie sehen. So viel Pracht und so viel Herrlichkeit. Und Jesus? Jesus tut was absolut Bemerkenswertes. Beim ersten Lesen fällt uns das vielleicht überhaupt noch nicht so auf. Aber die Jünger Jesu, die einen jüdischen Hintergrund haben, die werden erschrocken gewesen sein. Eine Provokation, vielleicht haben sie sogar gespürt, das ist der Anfang vom Ende. Jesus wendet sich ab und geht weg. Und alle, die im Alten Testament zu Hause sind, denen werden die Alarmglocken läuten, weil es das schon mal gab. Eine der Visionen im Propheten Hesekiel, Hesekiel 11, Kapitel 11, Vers 22, wer mag, kann mitlesen. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel, das sind die mächtigen Engelwesen über dem Zentrum des Tempels, über der Bundeslade, erhoben ihre Flügel und die Räder bewegten sich gleichzeitig mit ihnen und die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über ihnen und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Eine unvorstellbare Tragödie. Gott verlässt Jerusalem, verlässt den Tempel und gibt die Stadt der Zerstörung preis. Die Babylonier haben das damals im Alten Testament übernommen. Im Neuen Testament, wo Jesus von spricht, ist es im Jahr 70 die Zerstörung des Tempels durch die Römer. Dieser Gott, der nach alttestamentlichem Verständnis dort wohnt, in dem Allerheiligsten wohnt, der verlässt den Tempel und gibt die Stadt der Zerstörung preis. Und der Berg im Osten ist nichts anderes als der Ölberg. Dieser Berg, auf dem Jesus sich jetzt niederlässt, sich hinsetzt wie ein Rabbi, wie ein Lehrer und seine Jünger lehrt von den letzten Dingen. Von diesem Ölberg erwartete man, Zacharja Kapitel 14, erwartete man, dass der Messias, König Israels, dort stehen würde. Spüren wir noch was von der Dramatik dieser Szene? Die Herrlichkeit des Herrn. Wie sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit in Jesus. Die verlässt den Tempel in Jerusalem, dreht ihm den Rücken zu und setzt sich auf den Ölberg dorthin, wo der Messias angekündigt werde, wird. Und dieser Jesus geht dann den Weg des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung und setzt damit die letzten Dinge in Gang. Wir leben seit Ostern in der Endzeit. Das Ende der Welt, das macht Jesus seinen Jüngern hier ganz klar. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, wird nicht durch eine Klimakatastrophe herbeigeführt, durch einen Meteoriteneinschlag, durch einen Weltkrieg, sondern das Ende der Welt wird durch die Rückkehr des rechtmäßigen Königs, Jesus Christus, eingeläutet und durchgeführt. Und die Geschichte ist nicht vorbei, bevor Jesus nicht wiedergekommen ist. Darauf sich einzustellen, sich darauf vorzubereiten, darum Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen, weiterzusagen von ihm, allen Völkern, auch gerade in Deutschland, das ist das Gebot der Stunde. Nochmal zurück zu den Jüngern. Fasziniert erst vom Tempel, fasziniert von dem, wofür dieser Tempel steht, an geistlichem Leben, und es erst mal gar nicht merken, dass das, was das geistliche Leben lebendig macht, nämlich Gottes Gegenwart, dass das nicht mehr da ist. Glänzend schöne äußere Dinge, wunderbar anzuschauen, aber leer und hohl. Man muss kein Prophet sein, um bei vielem, was in unserem Land in der Advents- und Weihnachtszeit läuft, auf die Idee zu kommen, dass das ganz ähnlich ist wie damals. So viele Lichter, so viel wunderschöner Glitzerkram, aber von dem Licht der Welt, für das jedes einzelne Adventlicht steht, überhaupt keine Spur. Man schämt sich ja dessen, der da Geburtstag hat an Weihnachten. Es könnten sich ja einige Leute ausgeschlossen fühlen, und darum wird lieber ein Winterfest statt ein Weihnachtsfest gesungen. Es tönen so viele Lieder, Weihnachtslieder, Adventslieder. Man hat den Eindruck, es ist doch nur Tralala, weil Jesus den Ton nicht angeben darf, weil wir lieber nach unserer eigenen Flöte tanzen. Ob damals im Prachtbau Jerusalem oder heute, wir Menschen machen nun mal lieber unser eigenes Ding. Das Problem dabei ist nur, das ändert nichts daran, dass Gott der souveräne Herr der Geschichte ist und bleibt. Und er sagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. 70 nach Christus wurde dieser Tempel zerstört. Und was da passiert, weist voraus schon auf das Gericht Gottes, wenn Jesus wiederkommt, wo alle äußeren Dinge keine Rolle mehr spielen, wo einzig und alleine zählt, ob man diesem Messias-König, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, sein Vertrauen geschenkt hat. Die Jünger bleiben nicht beim Tempel. Sie gehen hinter Jesus her und sie machen das einzig Richtige und sie machen das, was Jünger tun. Sie bleiben bei Jesus, folgen ihm nach. Und dann heißt es, sie fragen ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Nachfolge heißt genau das, hingehen zu Jesus, ihn fragen, auf ihn hören, ihn reden lassen, verstehen wollen, beherzigen, was er sagt. Es ist sein Wort, das uns erreicht. Und dann redet Jesus ohne Illusionen. Er redet von der Zukunft. Texte wie diese machen uns klar, dass es im Glauben um mehr geht als um Lebenshilfe. Die gibt Jesus auch. Und er gibt uns auch sowas, was man vielleicht als Wellness für die Seele bezeichnen könnte. Er gibt einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Aber es geht um viel mehr. Es geht um Gottes großes Ziel. Es geht darum, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass seine Herrschaft sich überall durchsetzt. Und das geschieht eben nicht durch menschliche Weltverbesserung. Das geschieht mit der Wiederkunft von Jesus. Darum sind Christen nicht die ewig Gestrigen, sondern sie sind die, die zu dem gehören, der die Zukunft ist. Wann ist es soweit, wollen die Jünger wissen. Wann wird das sein? Und dann spricht Jesus von Zeichen. Zeichen sind sowas wie ein Weckruf. der wach macht, der aus dem Tiefschlaf holt, der aus dem Rhythmus der Routine und des ewig Gleichen daran erinnert, was kommt. Aber diese Zeichen wären falsch verstanden, wenn sie als Zeitpunkt gemeint sind. Jesus rechnet nicht. Er gibt keinen zeitlich bestimmten Fahrplan vor. Es ist eher so, wie wenn man mit dem Zug nach Hause fährt. Man fährt immer näher ran an die Heimatstadt und erkennt immer mehr Ortschaften, Gegenden, durch die man fährt und weiß, ach, jetzt wird's Zeit, mich fertig zu machen. Jetzt wird's Zeit, meinen Koffer oben aus dem Gepäckfach zu nehmen, meine Jacke anzuziehen, weil gleich sind wir da. Mich fertig machen fürs Aussteigen. So sind die Zeichen von Jesus Hinweis darauf, dass das Ende nahe ist, aber sie sind nicht dafür da, einen bestimmten Termin zu errechnen. Da hat sich schon manch einer schwer mit vertan. Diese Zeichen, die Jesus hier in dem Abschnitt nennt, sind Kriege und Gerüchte von Kriegen, die unruhig machen, sind Machtkämpfe, sind Naturkatastrophen, sind Hungersnöte, globale Krisen, aber auch in der Gemeinde Krisen. In der Gemeinde kommt es zu Auflösungserscheinungen. Menschen hören auf, ihm nachzufolgen. Menschen verraten einander. Auch die Gemeinde ist kein sicherer Ort mehr. Die Ungerechtigkeit nimmt zu und die Liebe wird erkalten. Das bedeutet immer mehr Handeln nach dem, was für sie gut und richtig ist, und sehen nicht mehr auf das, was auch den anderen gut tut. Der Widerstand gegen Christen wächst. Ihr werdet gehasst werden, sagt Jesus, von allen Völkern. Gerade in der vergangenen Woche kam ein Bericht, Panorama ARD, über den Hass, der in unserem Land denen entgegenschlägt, die im Namen Jesu sich um Notleidende und Flüchtlinge kümmern. Und da wurde gesagt, wer sich als Kirchenvertreter für Flüchtlinge stark macht, der wird nicht selten beschimpft und auch tätlich angegriffen. Das Ausmaß der Bedrohung ist erschreckend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung brachte gestern einen Artikel, dass die weltweit am stärksten verfolgte Religion der christliche Glaube ist. Verfolgung, falsche Propheten, von denen spricht Jesus auch. Spiritualität ist wichtig in dieser Endzeit. Religion wird als Quelle der Kraft proklamiert. Es wird esoterisches Gedankengut weitergegeben, aber es wird nicht in die Nachfolge Jesu gerufen. Die Bibel wird mehr und mehr hinterfragt, aber nicht mehr als Maßstab genommen für Glaube, Lehre und Leben. Ich möchte zum Schluss über die Anwendung sprechen. Ich möchte unseren Blick darauf lenken, was machen wir denn jetzt mit dem, was Jesus hier so klar sagt, mit seiner Wiederkunft und dem Ende der Welt. Wer den Text sich nochmal durchliest, dem fällt auf, dass Jesus drei konkrete Aufforderungen an seine Jünger gibt. Lasst euch nicht verführen, ist das erste in Vers 4. Seid also wachsam, prüft anhand der Bibel. Das zweite ist in Vers 6, erschreckt nicht, habt keine Angst, habt keine Furcht. Und auch darin, dass Jesus das alles ankündigt, steckt ein starker Trost. Und das dritte und deutlichste in Vers 13, haltet durch, hart aus, bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Ich hatte vor einiger Zeit bei einem Spaziergang mit dem Hund, da sah ich auf dem weiten Feld einen Hochstand. Und ich hatte vorher mitbekommen, wie der Jäger wahrscheinlich diesen Hochstand sich dahin gebaut hat. Ein richtig großer Hochstand. Normalerweise war weit und breit nichts zu sehen. An diesem Tag stand davor ein Geländewagen. Aber kein Mensch war zu sehen. Ich ging dann etwas näher, ich hatte schon Sorge gemacht und wollte mal gucken, was da los war. Ich habe dann ein Foto davon geschossen. Gucken, ob ihr das sehen könnt hier. Ich ging also etwas näher ran und sah dann, was ich aus der Ferne nicht sehen konnte. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber Da gibt's ein Seil vom Hochstand oben bis an die Anhängerkupplung dieses Geländewagens. Und dann kam mir ein Gedanke, was dieses Arrangement bedeuten könnte. Es dämmerte mir, der Jäger hatte seinen Hochsitz sturmfest gemacht. Denn der Wetterdienst hatte ein Orkantief vorhergesagt. Und sie meinten, dieser Sturm würde heftig werden. Auf dem freien Feld wäre der ungesicherte hohe Hochstand, der so hoch aufragt, vermutlich umgeweht worden. Und all das schöne Geld und die viele Arbeit, die er dort hineingesteckt hätte, wären für die Katz gewesen. Die Sicherung durch das Seil hat funktioniert. Ich habe mich vergewissert, bin nach dem Sturm nochmal dahergegangen, hat alles unbeschadet überstanden. Es wäre doch töricht gewesen, es wäre doch dumm gewesen, die Warnung in den Wind zu schießen. Zu sagen, ach ja, die Meteorologen, die haben schon so viel vorhergesagt und wer weiß, wird bestimmt schon nicht so schlimm werden. Dieser Sturm hätte großen Schaden angerichtet. Die Wiederkunft von Jesus ist wie ein Sturm. Da geht ein mächtiger Sturm voraus. Jesus sagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Wie gehen wir damit um? Die simple Frage ist doch, womit sicherst du dich denn? Der Jäger war clever genug, der hat den Hochsitz gesichert, der hat dafür Halt gesorgt. Womit sicherst du dich, wenn der Sturm kommt? Wie ist das, wenn Jesus wiederkommt? Keiner weiß, wann das ist. Jeden Moment kann das sein. Wie ist das dann mit dir und mit mir? Womit sichern wir uns? Mit prächtigen Bauten, mit äußeren Dingen? Die haben keine Bedeutung. Das Einzige, was zählt, wenn Gott kommt und die Welt erneuert, ist, ob du sein Liebesangebot in Jesus Christus angenommen hast. Unüberbietbar deutlich in Johannes 3, Vers 16 formuliert: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Sicherungsseil Gottes und das hält für alle Ewigkeit. Das hat Bestand. Darum geht's, wenn Jesus wiederkommt. Bildlich gesprochen, mich im Glauben an ihm festmachen, wie an diesem Seil festmachen, und meinen Halt suchen. Mich auf Gottes Wort verlassen, auch da, wo Sorgen und Ängste, vielleicht auch Sorgen und Ängste im Blick auf das, was sich in der Zukunft ereignen wird, mein Herz gefangen nehmen wollen. In stürmischen Zeiten brauchen wir Halt, brauchen wir festen Halt. Und nichts ist fester als das Wort Gottes, wo er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Johannes 16, Vers 33. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder noch so ein großartiges Wort. Philipper 1, Vers 6. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird das auch vollenden. Gott macht keine halben Sachen. Darum ist die Frage, womit sicherst du dich? Was hält dein Leben auch da, wo dieser Sturm, dieser mächtigste aller Stürme kommt und Jesus wiederkommt? Gott hat gesagt und gezeigt und deutlich gemacht, wie belastbar, wie sturmfest sein Ja in Jesus zu uns ist. Und er hat felsenfest versprochen, wer ihm vertraut, der ist in allen Stürmen geborgen. Und darum sagt Jesus seinen Jüngern ganz deutlich: Lasst euch nicht verführen, habt keine Angst, erschreckt nicht und haltet durch. Hart aus, bleibt bei mir. Amen. Ich möchte mit uns beten, wir bleiben dabei sitzen. Lieber Herr Jesus Christus, auch das gehört dazu, wenn wir von dir reden. Im Advent, dass du wiederkommen wirst in Majestät und in Herrlichkeit und dann, dass dann endlich erfüllt wird, worauf die, die dich lieb haben, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden warten, dass du dein Reich vollendest. Danke, dass das kommen wird. Danke, dass das gewiss ist. Herr, und du weißt, was sich für uns damit verbirgt und wo wir möglicherweise auch Ängste davor haben. Danke, dass es nicht unsere Kraft ist, die uns durchbringt, sondern dein Tun an uns. Danke, dass du der bist, der uns zu dir ruft und der alles getan hat, dass wir in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit dabei sind. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen in dir fest und froh machst und dass da, wo in dieser Welt wir eine Leere wahrnehmen, im Blick auf Advent, im Blick auf Weihnachten, dass wir von dir her reden und dass wir hinweisen auf dich, um dessen Willen wir Weihnachten überhaupt feiern. Hab du von Herzen Dank dafür, Herr, dass du der souveräne Herr der Geschichte bist und dass es so kommt, wie du das sagst und dass gut aufgehoben jeder ist, der sich an dich hält. Amen.